Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Hedwig Richter. Sie ist Historikerin, beschäftigt sich mit europäischer Geschichte, mit Demokratie- und Diktaturforschung und forscht im Moment am Hamburger Institut für Sozialforschung. Guten Tag, Frau Richter.
Ja, hallo, guten Tag, Frau Schäfer.
Ja, und Sie hören im Hintergrund unsere Hörer, die auch zu Gast sind heute. Heute ist Donnerstag, offenes Studio in Deutschlandfunk Kultur in dieser Mittagsstunde. Ich freue mich, dass Sie da sind und bin gespannt, ob Sie mit gespitzten Ohren zuhören, ob Sie sich einmischen wollen. Wenn Sie das tun wollen, ist da ein Mikrofon bereit. Ja, Frau Richter, Sie kommen, nehme ich mal an, aus dem Homeoffice gerade und haben sich vorbereitet auf das, was so ansteht an Vorlesungen in nächster Zeit?
Genau. Ich werde ab nächstem Jahr an der Universität der Bundeswehr in München unterrichten und habe mich heute für das Seminar zur DDR-Geschichte vorbereitet.
DDR-Geschichte, wird das gerne gehört?
Ja, das ist, stößt immer auf große Resonanz, wenn ich das anbiete. Das erzählen mir auch Kolleginnen und Kollegen. Das ist tatsächlich dann auch hochinteressant, weil meistens auch im Westen Studierende drin sitzen, deren Eltern aus der DDR kommen, die also selber damit Erfahrung haben. Und das gibt immer hochinteressante Diskussionen darüber, was ist eine Diktatur, was macht Demokratie aus und so weiter.
Jetzt weiß ich gar nicht, haben Sie eine DDR-Vergangenheit?
Nein, ich komme aus Südwestdeutschland.
Aber haben da eine Affinität, weil Sie eben die Diktatur erforschen?
Genau, und ich habe eben auch meine Doktorarbeit zu einem Thema über die DDR geschrieben.
Generalstreik im öffentlichen Dienst in Frankreich. Es streiken die Bahn, die Müllabfuhr, die Polizisten, die Elektrizitätsbetriebe. Wir hören mal, bevor wir gleich drüber sprechen, was Martin Bohne aus Paris berichtet.
Die Machtprobe hat begonnen. Gewerkschaften, Gelbwesten, Oppositionsparteien, sie alle wollen die Regierung heute zum Rückzug ihrer Rentenreformpläne zwingen. Die Beschäftigten der staatlichen Bahngesellschaft und der Nahverkehrsbetriebe in vielen Städten streiken und legen das Land damit praktisch lahm. Kaum ein Zug verkehrt, in Paris sind fast alle Metrolinien geschlossen. Die Bahnhöfe sind verlassen. Auch die meisten Lehrer haben sich der Streikbewegung angeschlossen, viele Krankenhausangestellte und die Studenten. In etlichen französischen Städten ziehen schon Demonstranten durch die Straßen. Insgesamt 250 Proteste wurden landesweit angekündigt. Die größte Kundgebung wird am Nachmittag in Paris stattfinden. Die Polizei befürchtet gewaltsame Ausschreitungen und hat scharfe Sicherheitsvorkehrungen ergriffen.
Ja, Frau Richter, wenn man das hört, ein bisschen ist man erinnert auch an die Gelbwesten. Also wenn man hört, eben Sicherheitsvorkehrungen sind wieder nötig, es wird mit Ausschreitungen gerechnet. Aber jetzt nehmen wir mal die Streikenden an sich, deren Anliegen es also ist, diese Rentenreform von Emmanuel Macron zu blockieren, dass die nicht stattfinden darf. Die ist ja erstmal geplant, die hat er ja noch nicht durchgesetzt. Da kann man ja von Deutschland aus, wenn man darüber blickt nach Paris, sagen, oh, die Franzosen, die haben da wirklich einen Furor, der den Deutschen abgeht.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr starkes Bild und diese Bilder, diese kollektiven Identitäten, kann man zum Teil auch sagen, sind ja auch sehr, sehr wirkkräftig. Wir sollten allerdings nicht übersehen, dass die natürlich historisch bedingt sind. Die Französische Revolution, die da sehr stark evoziert wird, also wenn man dann diese Umfragen hört, gerade die Gelbwesten haben immer wieder darauf hingewiesen, ja, wir sind ja das Volk der großen Revolution und so weiter. Die war ja lange Zeit europaweit das große Schreckgespenst. Wahrscheinlich erst ab den 1960er, 70er Jahren hat sie dieses positive Image bekommen und ungefähr auch seit dieser Zeit kann man sagen, verstehen sich Franzosen sehr, sehr stark als die Protestierenden. Früher im 19. Jahrhundert galten sie lange Zeit als die besseren Soldaten beispielsweise. Die Deutschen waren da eher nicht so gut, überraschenderweise, während eben das Image für Franzosen, das sind eben die fähigen Militärs. Aber dieses Image ist sehr, sehr wirkkräftig und wir sehen ja, Franzosen gehen viel leichter auf die Straße, sind viel besser zu mobilisieren.
Na gut, das hat natürlich auch damit zu tun, dass es eben ein weit verzweigtes Gewerkschaftensystem gibt und dass man sich nicht so leicht einigt in Frankreich zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Und hier ist es ja doch auch, wenn man genau hinguckt, gespalten das Meinungsfeld. Die einen sagen, wir unterstützen eigentlich die Reformen, weil wir sind einverstanden, dass es nicht mehr diese 42 verschiedenen Rentensysteme für die französischen Arbeitnehmer geben soll und dass es auch okay ist, wenn wir länger arbeiten als nur bis 62 Jahre. Und trotzdem eben diese starken Sympathien gleichzeitig für die Streikenden. Da ist das Land ja auch ein bisschen in einer Ambivalenz.
Ja, ich denke, dass es nicht so überraschend ist, wenn wir sehen, dass die Rente einfach ein hochemotionales Thema ist. Das haben wir auch in Polen gesehen, wo eben die hochproblematische Regierung damit auch einfach Wahlen gewonnen hat, weil sie große Rentengeschenke an die Bevölkerung gemacht hat. Ich denke, dass diese Form des Protestes einerseits natürlich zu Demokratien gehört. Streiks sind unglaublich wichtig, ein Recht, für das Gewerkschaften lange gekämpft haben und das in westlichen Demokratien durchgesetzt ist. Aber ich sehe das auch immer skeptisch. Ich bin eine große Anhängerin des Parlamentarismus und denke, dass gerade so hochkomplexe Fragen wie Rentenreform, wie ein Rentensystem, viel, viel besser in Parlamenten aufgehoben ist. Und in Frankreich sehen wir auch die Nachteile dieser starken Protestkultur, die eben parlamentarische Verfahren einfach aushebt. Mhm. Ich glaube, dass es wenig Zweifel daran geben kann, dass dieses Rentensystem reformiert werden muss und dass es extrem ungerecht ist in Frankreich.
In der Tat. Also warum sollen die einen mit 58 schon gehen dürfen und die anderen erst eben mit 62 oder so? Also das muss ein bisschen gerechter wahrscheinlich tatsächlich gestaltet werden in Zukunft. Und alle Präsidenten vor Macron haben es ja auch schon probiert. Wir erinnern uns 1995 Jacques Chirac, der auch eine große Rentenreform vorantreiben wollte und der auch gescheitert ist und dann eingeknickt ist und gesagt hat, gut, das nehme ich nochmal zurück, weil die Macht der Straße so groß war. Jetzt, wenn ein Land auf diese Weise aber unregierbar oder unreformierbar wird, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein.
Ja, ich denke, dass tatsächlich jetzt sehr, sehr viel von Macron abhängt. Das ist ja der Sinn des Parlamentarismus, dass eine Regierung gewählt wird auf 4 oder 5 Jahre, um dann eben auch unbeliebte, ungeliebte Reformen durchzusetzen. Und ich bin da sehr gespannt. Er hat ja gesagt, dass er hart bleiben wird. Wir haben bei den Gelbwesten gesehen, dass er einiges zurückgenommen hat, aber keineswegs alles. Und ich will doch noch mal ganz kurz ein paar Zahlen nennen. Also die Reform will ja einfach, dass man für den einen Euro, den man einzahlt, in Zukunft das Gleiche zurückbekommt, alle. Und momentan gibt es insbesondere die berühmten Eisenbahner, die eben zum Teil schon mit 52 Jahren Rente gehen können. Im Durchschnitt mit 57, diese speziellen Eisenbahner, während in Frankreich der Durchschnitt eben bei 63 liegt. In Deutschland zum Vergleich bei 64. Also das ist wirklich ganz, ganz ungerecht. Und die ganzen Präsidenten, die das jetzt versuchen auszugleichen, müssen hier ausgleichen, was Mitterrand Ende der 80er Jahre angestellt hat. Der hat nämlich das Rentenalter auf 60 Jahre abgesenkt.
Ja, ich meine, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man diese Rentenreform irgendwie durchkriegt und dass man der Macht der Straße hier tatsächlich nicht nachgibt, weil das Land eben reformiert werden muss. Und ich meine, in Frankreich haben wir ja diese gespaltene Gesellschaft. Die einen, die auch Marine Le Pen zum Beispiel vom Rassemblement National, von den Rechtsextremen eigentlich sehr gerne als Präsidentin sehen würden. Und auf der anderen Seite eben Emmanuel Macron. Ich meine, da geht es ja um viel für die Zukunft.
Ja, da geht es um sehr viel. Was ich hier immer für wichtig halte, ist, dass wir nicht für alles diese eine Schablone der Ungleichheit als Erklärung nehmen. Ich finde das total schade. Die klügsten Kolleginnen und Kollegen äußern sich zu den verschiedensten Problemen und immer kommt dieses eine Schema, ganz egal, wenn zum Beispiel die Wahlergebnisse in den USA zeigen, dass Trump-Wähler eben nicht die Abgehängten und die Ärmsten der Gesellschaft sind. Immer und immer wieder kommt diese Schablone. Ungleichheit ist ein Problem, wir sollten dagegen angehen, aber es ist wahrscheinlich nicht das zentrale Problem und es ist eben auch in Frankreich nicht das zentrale Problem.
Also was würden Sie Macron raten?
Ich würde Macron raten, dass er im Namen der Gerechtigkeit, durchaus auch im Namen der Gleichheit, dass er wirklich darauf besteht, diese Renten ganz grundlegend zu reformieren.
Sagt Hedwig Richter, Historikerin, zu Gast hier in dieser Mittagsstunde und zu Gast auch die Hörer von Deutschlandfunk Kultur. Wir sind das offene Studio immer am Donnerstag und wenn Sie dabei sein wollen, mal an einem Donnerstag, dann schreiben Sie uns eine Mail, offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de mit Ihrem Wunsch Donnerstagstermin. Zu Gast ist Hedwig Richter, die Historikerin, forscht am Hamburger Institut für Sozialforschung und am Tisch jetzt auch mit Jutta Fitzenmeier, unsere Hörerin, die heute hier ist, weil offenes Studio ist, immer donnerstags. Und wir wollen nämlich sprechen über die Maßnahmen, die das Umweltbundesamt fordert. Das Umweltbundesamt sagt, die deutschen Klimaziele, die können im Verkehr nur dann erreicht werden, wenn klare Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel Tempo 120. Tempo 120 finde ich erstmal ganz gut. Frau Fitzenmeier, wie finden Sie das, diese Idee?
Tempo 120 finde ich vielleicht ein bisschen langsam, aber Tempo 130 fände ich für die Sicherheit auch sehr viel besser als jetzt so ohne jegliche Beschränkung. Okay. Also ich komme ganz vom Süden der Republik, an der A81 leben wir und da ist keine Tempobeschränkung auf den meisten Strecken und da wird schon um 200 oder 180 gefahren und ich halte es für enorm gefährlich.
Mhm. Wenn man überholt wird von jemandem, der so schnell fährt, ist man ja auch im ersten Moment manchmal etwas überrascht.
Ne? Ja, oder auch wenn man selber überholt und plötzlich kommt einer von hinten und fährt dicht drauf. Also,
ja, Frau Richter, wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das auch ganz ähnlich. Alle Studien zeigen das ja, dass es auch einfach Leben rettet. Also es ist nicht nur gut für die Umwelt, eindeutig, sondern es rettet tatsächlich auch Leben. Und ich sage das ganz selbstlos, ich habe zwar kein Auto, aber ich fahre gerne sehr schnell auf der Autobahn, kriege leider ab und zu da ein Ticket. Aber das ist die Vernunft müsste einfach da auch die Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber leiten.
Ja, und hier geht es jetzt nicht so sehr um Sicherheit, sondern tatsächlich um die Klimaziele. Das Umweltbundesamt sagt eben auch höhere Steuern auf Diesel, Abschaffung der Pendlerpauschale, höhere Lkw-Maut, das sind auch Maßnahmen, die ergriffen werden sollen. Das steht alles in einem Papier, das eigentlich schon aus dem Sommer datiert, aber erst jetzt veröffentlicht wurde. Und unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger ist jetzt in der Leitung. Frau Hamberger, warum ist denn dieses Papier gerade jetzt veröffentlicht worden?
Naja, dass man das im Juni nicht veröffentlicht hat, liegt wohl daran, am Umweltministerium selbst, dieses ist die übergeordnete Behörde, die das sozusagen sagen können, ob ein Papier veröffentlicht wird oder nicht. Und die haben damals gesagt, man will dem Verkehrsministerium das selbst überlassen, Vorschläge vorzulegen. Und dass es aber jetzt veröffentlicht wird, das findet ja auch nicht im luftleeren Raum statt. Da sind zwei Dinge. Einmal der morgen anstehende SPD-Parteitag und Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die designierten Parteivorsitzenden der SPD, sind ja mit relativ hohen Klimaforderungen durch den Wahlkampf gezogen, haben zum Beispiel gesagt, der CO2-Preis, der Einstiegspreis ist zu niedrig mit 10 Euro, der müsste auf 40 Euro erhöht werden. Und das findet sich jetzt allerdings zum Beispiel so nicht mehr in dem Leitantrag, den die SPD ausgearbeitet hat. Da steht zwar schon noch drin, dass das Klimapaket noch nicht ausreichend ist und man da sicher noch mal drüber reden muss, aber so konkrete Vorschläge finden sich nicht mehr darin. Also vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, der Umweltministerin da noch mal stärker vorzupreschen. Und zum Zweiten sind ja genau, oder zumindest ein Teil dieser Vorschläge, wie zum Beispiel die Pendlerpauschale, gerade im Vermittlungsausschuss gelandet. Bundesrat und Bundestag konnten sich bei Steuerfragen des Klimapakets nicht einigen und dann wurde der Vermittlungsausschuss angerufen und da wird jetzt zum Beispiel über die Pendlerpauschale geredet und da ist natürlich so ein Papier dann auch nochmal interessant als Argumentation vielleicht.
Mhm, aber im Großen und Ganzen könnte es vielleicht sein, dass das Umweltbundesamt hier die Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, stärken wollte, weil auch morgen der Parteitag der SPD beginnt?
Ja, genau, das meinte ich ja eben damit, dass man sozusagen da ihr nochmal was mit auf den Weg gibt, auch dieses Klimathema nochmal höher hält. Es ist ja eben so, dass das jetzt in dem Leitantrag etwas weichgewaschen daherkommt und ob man da morgen nicht dann sagt, hier gibt es dieses Papier und wir müssen da noch stärker zulegen.
Svenja Schulze, Frau Richter, ist ja ein bisschen in Konkurrenz mit Andreas Scheuer, dem Verkehrsminister, der seit 2018 im Amt ist. Und da sagen ja manche, eine ökologische Wende in der Verkehrspolitik hätte man einleiten können, hat er aber nicht getan. Ist das etwas, was Sie vermissen?
Ja, das vermisse ich total. Also ich finde, dass er da wirklich ein Ausfall ist. Man sieht ganz, ganz stark, dass er offensichtlich auf die Autolobby hört. Und das ist fatal. Also wir brauchen hier wirklich eine Wende. Unsere Städte sind Autostädte geworden. Die schönsten Plätze sind zerstört, weil überall die fetten Straßen sind. Ich wollte neulich in Leipzig zum Hauptbahnhof laufen. Das war fast unmöglich. Ich musste riesige Straßen überqueren, über die Ampeln. Also unsere Städte gehören in großem Ausmaß den Autos. Und das ist ja nur ein Punkt, also wo wir einfach diese Verkehrswende brauchen. Der entscheidende Punkt ist natürlich, dass wir etwas für die Klimapolitik tun müssen und da eben auch mit der Verkehrspolitik anfangen müssen.
Ich würde allerdings, glaube ich, nicht alles bei Andreas Scheuer abladen, so viel man ihm, glaube ich, vorwerfen kann, aber Verkehrsplanung, Verkehrspolitik ist ja etwas, was wirklich langfristig passiert und Autobahnplanungen zum Beispiel von einer Planung bis zur tatsächlichen Autobahn, da vergehen auch mal 30 Jahre. Also das ist was
auf jeden
viele,
Fall.
Viele Jahre vorher verschlafen worden ist und ja. Es ist zwar nicht alles, was im Verkehrsministerium passiert, richtig und es ist viel noch auf das Auto fokussiert, aber ich habe das Gefühl, dass es in Teilen da auch Klick gemacht hat. Also das Vorantreiben zum Beispiel von autonomen Fahren, was ja dann auch am Ende zu weniger Autos führen könnte, auch, dass man den Radverkehr ein bisschen mehr in den Blick nimmt, auch nicht so, dass es vielleicht ausreichend ist, aber zumindest mehr. Und auch diese Rekordinvestitionen in die Bahn, das sind schon Dinge, die, glaube ich, auf Druck auch passiert sind, dass da mehr gemacht werden muss, dass es da Alternativen braucht und dass eben Städte völlig überlastet sind. Radfahrer untergehen ist oft Ländersache, klar, auch oft Städtesache, Kommunensache. Aber ausreichend ist es natürlich. Luft nach oben ist da auch noch.
Frau Pfitzenmeier, sind Sie Radlerin?
Nein, ich bin keine Radlerin. Ich traue mich nicht so ganz, mit 70 wieder anzufangen. Aber ich wohne in einem eher ländlichen Raum und öffentlicher Nahverkehr, das kann man zum großen Teil vergessen. Mhm. Ich lebe zwar an der Bahnlinie, Gott sei Dank, aber Busse aufs Land, auf die Dörfer, am Wochenende fährt gar nichts und abends fährt auch nichts mehr. Also ohne Auto kommen wir dort nicht klar.
Und da darf sich was verändern.
Ja, genau, das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Hinweis. Ich denke nicht, dass Klimapolitik heißen kann, wir stoppen jetzt Mobilität, sondern dass wir eben zum Beispiel auf grüne Technologie setzen und natürlich das öffentliche Verkehrsnetz ausbauen. Also das ist ganz wichtig. Der Vorschlag beispielsweise, dass die Pendlerpauschale wesentlich gekürzt wird, ist wichtig, aber dafür braucht man eben dann auch bessere öffentliche Verkehrsmittel.
Sagt Hedwig Richter, Historikerin hier zu Gast im Studio. Jutta Pfitzenmeier ist unsere Hörerin. Danke, dass Sie sich eingemischt haben an dieser Stelle. Und danke auch ins Hauptstadtstudio zu Katharina Hamberger. Wir gucken auf die Themen dieses Tages. Und ein Thema ist dieses. Die UNESCO hat ihren Weltbericht zur Erwachsenenbildung vorgelegt und hat Deutschland gelobt. Die Qualität der Erwachsenenbildung in Deutschland sei hoch. Jetzt sind Sie Historikerin, Frau Richter. Sie kennen sich aus mit Erwachsenen, wahrscheinlich auch an der Uni. Also ich meine, auch Menschen, die das Studium schon abgeschlossen haben, kommen ja manchmal noch in die Universität. Aber ganz generell, freuen Sie sich, wenn Sie dieses Lob hören? Glauben Sie, das stimmt? Ist das ein Lob, das man so stehen lassen kann und sich darauf ausruhen kann? Die Qualität der Erwachsenenbildung ist in Deutschland ist hoch.
Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall ein gerechtfertigtes Lob ist. Ausruhen natürlich niemals. Das kann man in der Wissensgesellschaft nicht machen. Es gibt ja auch viel zu tun. Also der Rechtsextremismus, ich denke, dass eines von vielen Mitteln, um dagegen vorzugehen, eben die Erwachsenenbildung ist. Oder überhaupt generell die Bildung.
Jetzt haben wir in der PISA-Studie relativ schlecht abgeschnitten. Vielleicht auch nicht so schlecht, aber doch wesentlich schlechter, als man sich wünschen könnte. Jetzt kann man sich hier auch dann ein bisschen freuen, meinen Sie?
Natürlich, wenn was etwas Positives ist, sollte man das auch betonen. Immer nur den Pessimismus verstreuen, macht ja die Welt nicht besser. Die PISA-Studie hat ja eben darauf hingewiesen, dass es wirklich noch sehr viel zu tun gibt. Und übrigens auch bei der PISA-Studie finde ich, dass dort wieder sofort diese Schablone Ungleichheit genommen wird und über alle Probleme gelegt wird, sodass wir viele der Details gar nicht mehr sehen können, weil sofort wieder dieser übermächtige Diskurs aufkommt.
Sie sind ja Forscherin in Sachen Demokratie und Diktatur und Sie haben sich auch viel mit dem Rechtsextremismus beschäftigt. Inwiefern ist es wichtig, dass sich gerade Leute weiterbilden, die vielleicht ein bisschen affin sind dem rechten Rand gegenüber?
Das wäre natürlich sehr wichtig, aber wir müssen auch ganz realistisch sehen, dass die schwer zu erreichen sind. Für die ist ja, also je rechter, das zeigen die Umfragen, die Einstellungen sind, desto stärker ist das Misstrauen gegenüber alles, was öffentlich ist, was vom Staat kommt. Sie wissen ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gilt als völlig staatsverseucht, links-grün versifft und wie die schönen Ausdrücke sind. Aber tatsächlich wäre das unwahrscheinlich wichtig. Hm. Und ich denke, wir haben ein sehr schönes Beispiel, wie das korreliert. In Sachsen, dort gibt es eine Stiftung des Landes für das Gedenken an die beiden deutschen Diktaturen. Das eine die kommunistische bzw. SED-Diktatur und die andere die nationalsozialistische Diktatur. Und dort gibt es ein ganz, ganz starkes Ungleichgewicht. 75% sind für die kommunistische SED-Diktatur und eben 15% nur für die NS-Diktatur. 25%, Entschuldigung, also 25% zu 75%. Und das geht einher damit, dass lange, lange Zeit, wenn das Thema Rechtsextremismus aufkam, reflexartig von konservativen Politikerinnen und Politikern gesagt wurde, ja, aber der Linksextremismus ist ja viel schlimmer. Und das war natürlich sehr, sehr stark auch im Kampf gegen dann die PDS bzw. Linkspartei gedacht. Und ich denke, dass das einer von vielen Bausteinen ist, warum es in Sachsen diese sehr weitreichende, tief verwurzelte neonationalsozialistische Kultur gibt.
Sie haben vorhin gesagt, es ist einfach schwer, Menschen zu erreichen, die in einem rechteren Milieu sich bewegen. dann ist doch eigentlich sehr wichtig, dass die Schule gut ist, dass dort schon wirklich eine Bildung wirklich stattfindet, die, ich sag mal, Demokratie fähig macht.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und was sich, glaube ich, gebessert hat, ist, wie wir über Lehrerinnen und Lehrer reden. Das sind so zentrale Figuren, wahrscheinlich viel wichtiger als wir Dozentinnen und Dozenten an den Universitäten. Die meisten Menschen, die man befragt, wer war in deinem Leben wichtig, was deine Bildung betrifft und deine Horizonterweiterung, nennen eigentlich Lehrerinnen und Lehrer. Und ich finde, dass wir die unwahrscheinlich stark unterstützen sollen, dass wir können da sozusagen gar nicht genug investieren in diese Person.
Es geht um den Betriebskrankenkassen-Gesundheitsreport für dieses Jahr 2019. Der ist vorgestellt worden zum Thema psychische Gesundheit und Arbeit. Die Fakten recherchiert hat für uns meine Kollegin Heike Bredul, die jetzt hier auch am Tisch steht. Frau Bredul, was hat sich, oder sagen wir mal anders, wie haben sich die Fehlzeiten durch psychisch bedingte Krankheiten diesem Bericht zufolge verändert?
Genau, das ist die wichtigste Neuigkeit. Psychisch bedingte Fehlzeiten bei der Arbeit haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Zumindest bei den 9 Millionen Versicherten der Betriebskrankenkassen.
Das ist ja also verdoppelt. Das ist doch eine deutliche Botschaft, Frau Richter. Dann kann man eigentlich, glaube ich, nicht mehr sagen, dass es ein Tabu ist, wenn man psychisch krank ist, nehme ich an. Dass man sich heute leichter outet, dass man es wagt zu sagen, ich habe eine depressive Episode.
Das finde ich auch ganz wichtig. Wir wissen ja, dass die psychischen Krankheiten konstant geblieben sind insgesamt. Also was wir hier sehen, ist keine Zunahme der Krankheiten, sondern eben, dass die frühzeitig gemeldet werden, dass die zur Kenntnis genommen werden. Und ich denke, dass wir hier eine wichtige Tendenz in unseren Gesellschaften sehen, nämlich mehr Toleranz, mehr Individualität, auch mehr Fürsorge, mehr Aufmerksamkeit. Und ich denke auch, dass es einiges über die Kultur der Arbeit aussagt.
Da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Aber erst nochmal dieser Hauptgrund für den Anstieg der Zahlen. Ist das der, Heike, dass eben die Menschen sich dazu bekennen, dass sie diese Krankheit haben, genau, und auch, dass es diagnostiziert wird?
Dass es ein Grund ist, laut dieses Berichts, dass die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten abgenommen hat. Aber eben auch, dass es eine schnellere und eine bessere Diagnostik und auch eine bessere Therapie gibt. Und Sie haben recht, wenn Sie sagen, der Anteil der Menschen mit psychischen Erkrankungen ist konstant geblieben. Da gibt es Zahlen vom Robert-Koch-Institut. 30% der Gesamtbevölkerung erkrankt mindestens einmal im Leben an einer psychischen Störung. Und diese Zahl ist seit 10 Jahren relativ konstant. Genau, ein weiterer Grund für den hohen Anstieg dieser Fehltage ist nicht unbedingt die Anzahl der Menschen mit Depressionen, sondern einfach, dass es lange dauert, bis man sich von so einer depressiven Episode oder auch von einer schwererwiegenden Depression erholt hat. Das sind im Schnitt 37 Tage pro Fall.
Mhm. Wobei wir natürlich nochmal konkretisieren müssen, ist es, wenn man von psychischen Krankheiten spricht, natürlich nicht nur die Depressionen gemeint, sondern auch Angststörungen.
Klar, aber die Depressionen sind die, wo es am längsten dauert, bis man wieder gesund ist, bis man wieder zur Arbeit gehen kann.
Mhm. Ja, was kann man tun, Frau Richter? Was denken Sie? Mobbingprävention vielleicht? Könnte das was sein am Arbeitsplatz? Sie hatten den Arbeitsplatz ja angesprochen.
Ja, ich denke, dass das auch eine sehr, sehr positive Entwicklung ist, dass das überhaupt einen Namen bekommen hat und erkannt wird. Also vor 10, 20 Jahren galt es ja als, ja, so sind die Menschen und auch in den Schulen, die Schüler sind eben Gemeindejugendlichen, sondern das ist ein Problem und es kann sogar rechtlich angegangen werden. Und die üblichen Präventionen, also das sehr, sehr wichtig ist natürlich für einen Arbeitsplatz, die Anerkennung, also sind da Chefs und Chefinnen, die Mitarbeitenden anerkennen oder werden die gering geschätzt? Das ist offenbar ein ganz wichtiger Faktor.
Also grundsätzlich ist es so, das steht auch in dem Bericht drin, dass Arbeit, vor allem Arbeit, die als sinnstiftend empfunden wird, eher gesund als krank macht. Also ein Indikator ist, dass Arbeitslose doppelt so viele Tage krank sind wie Krankenpfleger. Das ist die Gruppe der am meisten belasteten Arbeitnehmer, also die am häufigsten wegen psychischer Erkrankungen fehlen. Und das hat heute auf dieser Pressekonferenz auch Franz Knieps gesagt, der Vorstand vom Dachverband der Betriebskrankenkassen.
Überall da, wo Arbeit eine hohe Autonomie ermöglicht, wo eigene Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden sind, dass da, wo Betriebe, insbesondere größere Betriebe, gesundheitsförderliches Arbeiten als Produktivitätssteigerung erkannt haben, dass da die These, dass Arbeit gesund macht, zutreffend ist. Da, wo aber Arbeit monoton ist, da, wo Arbeit immer unter großem psychischen Druck erfolgt, da, wo Chefs unangenehme Menschen sind, da macht Arbeit krank.
Hängt also auch viel von den Chefs ab, Heike.
Ja, auf jeden Fall. Es ist also wichtig, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aber es ist auch wichtig, psychisch erkrankten Mitarbeitern weiter eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
Mhm. Kann vielleicht auch das Homeoffice, Frau Richter, eine Rolle spielen?
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Es kann natürlich auch problematisch sein, wenn die Arbeit dann immer mit nach Hause kommt. Aber ich denke, dass das eine Möglichkeit ist. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach die Tatsache, dass wir eine Wissensgesellschaft sind, dass wir eben keine Rohstoffe haben und so weiter, hat auch die Unternehmer sozusagen davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und dass sie noch mehr Aufmerksamkeit auf die Gesundheit legen müssen.
Mhm. Alles in allem kann man vielleicht sagen, wenn wir wieder den Moment genießen und atmen, spüren, was jetzt gerade ist und nicht immer nach dem hungern, was als nächstes passiert, könnte das allgemein helfen.
Wahrscheinlich, ja, hört sich gut an.
Bestimmt, ja. Also man kann noch sagen, dass Berufe, wo sich Menschen vor allem mit anderen Menschen beschäftigen, also Gesundheits- und Erziehungsberufe und Sicherheitsberufe, was ja auch häufig als sinnstiftend empfunden wird, aber sind das die Berufe, wo ein hohes Stresslevel ausgehalten werden muss. Und deswegen liegen an der Spitze der Menschen, die wegen psychischer Erkrankungen fehlen, das überrascht uns wahrscheinlich alle nicht, die Altenpfleger und Altenpflegerinnen. Die haben doppelt so viele Fehltage wie der durchschnittliche Arbeitnehmer.
Die auch wirklich sehr, sehr viel leisten. Vielen Dank, Heike Bredow. Gerne. Und vielen Dank auch an Hedwig Richter. Als wir diese Sendung vorbereitet haben, Frau Richter, da haben Sie uns geschrieben, Sie wollen gerne über die Nachrichten sprechen. Sie haben nämlich gesagt, in den Nachrichten, da gibt es ganz viel Sportmeldungen und das würde Ihnen auffallen. Warum?
Ja, das ist ein total wichtiges Thema, völlig unterbelichtet. Also zunächst, ich liebe die Nachrichten ARD, auch ein bisschen ZDF ab und zu, wie die allermeisten Deutschen, die das ja immer noch zu einer Mehrheit angucken und auch für sehr glaubwürdig halten. Also die haben ja ein sehr, sehr gutes Image. Und ich finde diese Nachrichten auch gut, aber ich habe eben totales Problem damit, dass ein viel zu großer Teil dem Sport gewidmet ist. Also am Wochenende ist das schlimmer als in normalen Tagen. Und ich denke, dass es eine ganz klare Erklärung dafür gibt, warum wir dieses Thema so stark in den Nachrichten haben. Es gäbe ja unendlich viele andere Themen, die man auch reinnehmen könnte.
Jetzt hören wir mal, wie das klingt, wenn Sportberichterstattung stattfindet.
Jetzt könnte es knüppeldick kommen für Russland Sport. Die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur hat dem Exekutivkomitee harte Sanktionen empfohlen. Betroffen wären auch die Olympischen Spiele 2020 und 2022. Keine Nationalflaggen, teilnahmeberechtigt wieder nur Einzelsportler und das nach eingehender Prüfung als neutrale Athleten. Dazu 4 Jahre keine Ausrichtung von Großereignissen.
3 Siege in den 3 Auftaktspielen. Die deutschen Handballerinnen haben ihr erstes Ziel bei der Weltmeisterschaft.
Also so klingt das ja dann. Ich meine, wir wissen es. Ist das auf eine Männerwelt abgestimmt? So eine Art von Sportnachrichtentum, sage ich mal?
Ja, ich denke, dass wir hier ganz, ganz deutlich noch sehen, die Zeit, in denen eben sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen entwickelt hat. Und das waren die Zeiten, da gab es in Deutschland einen Lehrer. Der Mann, der samstags Zeit hatte dann, spätestens am Samstagnachmittag oder am Sonntag. Und da haben wir zum Beispiel dann das Sportstudio. Also das ist eine
Aber es gibt natürlich auch viele Frauen, die sich für Sport sehr interessieren, sehr, sehr.
Unbedingt. Also ich befürchte, dass einige meiner Freundinnen, die zuhören, die fußballbegeistert sind, mir gar nicht zustimmen. Aber es gibt auch hier ganz klare Zahlen. Für Fußball interessieren sich ganz besonders 56% der Männer, aber nur 16% der Frauen. Gar nicht interessieren sich für Fußball nur 18% der Männer, während 50% der Frauen sich überhaupt nicht für Fußball interessieren.
Gut, dann würden Sie also sagen, statt des Sports und insbesondere auch des Fußballs, was sollten wir in den Nachrichten bringen?
Ja, also ich würde, finde es nochmal wichtig, kurz zu sagen, wenn wir das in den Nachrichten hören, dann geht es doch sehr stark zum Beispiel darum, dass dann irgendein junger Mann in das Mikrofon rein sagt, ja, wir waren heute schwach. sprach und der Schiedsrichter war unfair und wir waren nicht top und all diese Floskeln. Oder ein anderes ganz großes Thema, das wir dann in den Tagesthemen sonst wo hören, ist, dass der weise alte Mann X als Trainer gewechselt hat nach dahin und der andere hat wiederum dahin gewechselt. Also das ist ein riesiges Themenfeld. Das ist okay, wenn sich Leute dafür interessieren, aber warum dieses Thema?
Gut, verstehe ich. Habe ich verstanden. Finden Sie ein bisschen überflüssig. Trotzdem nochmal die Frage, womit kann man das ersetzen?
Beispielsweise wäre es viel, viel interessanter, wenn wir mehr Wissenschaft in die Nachrichten bringen würden. Das kann auch ruhig am Schluss sein. Eine interessante Entdeckung, die gemacht wurde, als Historikerin würde ich sagen, mir würde bestimmt jeden Tag was Interessantes einfallen, was über Historie in den Nachrichten kommen könnte. Und wir haben das zum Beispiel im BBC viel, viel stärker, dass Wissenschaft dort thematisiert wird in Nachrichten.
Also bei uns wird auch einiges an Wissenschaftsmeldungen in den Nachrichten gesendet.
Stimmt,
muss man sagen.
Aber das ist lange nicht in dieser Präsenz und Penetranz, mit der wir eben Sport
aber
ganz selbstverständlich
würde
haben.
Würde das die Frauen Ihrer Meinung nach dann mehr interessieren?
Ich denke, dass das Frauen mehr interessiert. Es gibt aber
darüber auch Umfragen?
Darüber habe ich leider keine Umfrage. Ich finde allerdings auch wichtig, Männer haben sich ja auch verändert. Die Männer sind ja heute auch nicht mehr diese Typen aus den 60er Jahren, die sich dann vors Fernsehen pflanzen und von der Frau das Bier bringen lassen. Das ist
das
ja nicht
hoffe
nur
ich doch, dass das nicht mehr so ist. Ja.
Genau, ich denke auch Männer haben weitere Interessenfelder, würden sich für Wissenschaft interessieren. Oder zum Beispiel ein unwahrscheinlich wichtiges Thema, soziologisch hochinteressant, beispielsweise von Georg Simmel behandelt, aber auch ökonomisch wichtig wäre die Mode.
Wenn Sie jetzt sagen, Frauen interessieren sich für Mode, dann sagen natürlich unsere Zuhörer, hallo, Klischee.
Wie gesagt, ich denke, die Männerwelt hat sich auch geändert und auf jeden Fall, ich kenne viele Männer, für die Mode wichtig ist und die auch niemals bezweifeln würden, die Tatsache, dass Mode ein wichtiges gesellschaftliches Themenfeld ist.
Gut, es ist natürlich auch durchaus so, dass Mode auch Thema ist und auch in den Nachrichten, aber nicht so viel wie Sport, da gebe ich Ihnen recht. Gut, also wir haben Sie gehört. Wir nehmen das mal auf. Hedwig Sehr Richter gut. Hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur in der Mittagsstunde. Frau Richter, vielen Dank, dass Sie hier waren und mit mir den Tag sortiert haben.
Ja, gerne.
Und danke auch an Sie, Hörerin des Deutschlandfunk Kultur, dass Sie hier waren.